Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist.
Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingsliteraturpodcast. Wir sind
Angelina
und Lea und das ist Bibliomanie.
So, bevor wir sagen, worum es geht.
Vielleicht sollten wir erstmal Hallo sagen.
Ach so, Hallo. Ach, wir haben ja gesagt Hallo und herzlich willkommen,
so,
haben wir
ja, gesagt. Stimmt, fangen wir an.
Ich setze mich nochmal, warte mal, ich sitze nicht richtig hier. Ich war so versteift für diese.
Für diese locker leichte Folge.
Genau. Ja, wir spielen erstmal unser kleines Spiel. Heute ist H wie Herkunft dran.
Da bin ich ja mal gespannt. Jetzt hau mal raus.
Viele literarische Zitate wurden zu geflügelten Worten. Doch oft, übrigens ist da auch ein kleiner Rabe, das fand ich jetzt mit geflügelt witzig.
Ah, echt?
Doch, ja. Doch oft weiß man gar nicht, woher sie eigentlich stammen. Kennst du einige dieser Quellen? Tut mir leid. So, was nehme ich denn? Ich nehme nicht alle neuen, das ist mir ein bisschen zu viel hier. Wir fangen mit dem ersten an. Das erste Zitat, das ist ein, Klammer auf, zu, Klammer zu, weites Feld. Also das ist ein zu weites Feld.
Und daher soll ich jetzt wissen, wo das herkommt?
Ja.
Ist das nicht total allgemein? Und das ist jetzt auch ein Sprichwort?
Ja, das ist scheinbar. Also ich
oder
sag
ist,
dir
das,
mal,
ist das ein Sprichwort oder ist das jetzt einfach nur
das
mal
ein das ist einfach
Zitat?
Nur ein Satz.
Toll, also da tut mir leid, aber da bin ich jetzt wirklich raus.
Das ist von Fontane aus Effi Briest.
Ja, okay, aber das ist doch jetzt wirklich ein bisschen.
Also, ja, das ist, ich, warte mal.
Das übersteigert meine
literarisches Wissen.
Guck mal,
das ist, als zweites ist auch einfach Schnee von gestern. Das ist einfach ein Schnee von gestern.
Oh, da weiß ich tatsächlich auch nicht, woher es kommt.
Nö, ich auch nicht. Ich dachte,
Frau
das wäre einfach. Das ist gut. Nee, das ist von Ballade der Frauen von einst von François Villon.
Okay, krass.
Also das sind, tut mir leid, aber es tut mir leid, ich habe eine schlechte Karte ausgewählt, fällt mir gerade auf. Ich dachte, das wäre cool.
Ich dachte, jetzt kommen halt so geflügelte.
Ich dachte, es sind geflügelte. Auch länger, also die Zitate sind ein bisschen eindeutiger. Mhm. Hm. Ja, guck mal, Nummer 6, ein Herz und eine Seele ist aus der Bibel, Apostelgeschichte.
Oh.
Ja,
nee, okay.
Das war jetzt keine gute Frage, Mist.
Naja, egal.
Es gibt mal auch schlechte Karten.
Schmeiß weg.
So. Today we talking about.
Sind wir jetzt ein internationaler Podcast?
Wir sind total international. Da sollte ich sollte dann aber nicht so schlecht Englisch sprechen, absichtlich, ne?
Ja. Okay, wir reden heute über Stefan Zweig. Stefan Zweig. Nein, wir fangen das jetzt nicht wieder an. Über Stefan Zweig. Ich erzähle euch erst so ein bisschen was über sein Leben und dann stellen wir euch noch zwei Geschichten von ihm ein bisschen näher vor.
Ja, ich sag ein bisschen weniger als du wahrscheinlich.
Ja, okay, genau. Ja.
Weil du hast ein bisschen mehr vorbereitet.
Ja, und ich war ja auch in dem dazugehörigen Film, da kann man ja auch was dazu sagen. Schon mal vielleicht ein kleiner Hint. Vielleicht können die Leute jetzt raten, welches.
Ja, ratet mal. Wir lassen euch jetzt 2 Sekunden Zeit und dem wir still sind. Reicht.
Gut. So, Stefan Zweig ist am 28. November 1881 geboren. Und starb am 23. Februar 1942. Er zählt zu den populärsten deutschsprachigen Schriftstellern seiner Zeit und ist tatsächlich in Wien geboren und da aufgewachsen. Was auch vielleicht wichtig zu sagen ist, dass die Familie Zweig sich nicht als religiös angesehen hat. Und er hat auch irgendwann mal gesagt, er wäre eher, also Zitat, Jude aus Zufall.
Habe ich auch gelesen.
Ja, genau. Er hat an der Wiener Uni Philosophie studiert, hat aber tatsächlich eher für oder lieber für den Feuilleton der Neuen Freien Presse geschrieben.
Habe ich auch gelesen.
Und seit 1897 wurden auch Gedichte von ihm in diesen Zeitschriften veröffentlicht und 1901 ist dann sein erster Gedichtband Silberne Seiten erschienen. 1904 ist dann seine erste Novelle erschienen, Die Liebe der Erika Ewald. Und 1904 hat er dann tatsächlich auch seine Dissertation über die Philosophie des Hippolyte Taine geschrieben.
Da habe ich mich gefragt.
Ja.
Der hat nie eine Vorlesung besucht.
Ja, ich glaube nicht nie, ne? Ich glaube, er hat. Es stand ja irgendwie so, dass er lieber geschrieben hat, als in Vorlesungen zu gehen. Ich meine, wie viel das dann auch wieder so Mythos ist.
Sie sitzt hier mit so einem Warmy, mit meinem Warmy in Schildkrötenoptik.
Ja, der ist schön zum Kuscheln, der ist aber nicht warm. Aber das ist okay, er riecht gut.
Das sieht so witzig aus. Ich glaube, ich mache mal ein Foto.
Erzähl du weiter über Stefan Zweig. Genau. Er arbeitete tatsächlich auch nebenbei als Übersetzer. Unter anderem
jetzt habe ich dich aus dem Konzept gebracht.
Ja, kurz. Tut mir leid. Ist nicht schlimm. Unter anderem hat er Baudelaire übersetzt und insbesondere die Werke von Emile Verheerens. Er war neben diesen Übersetzertätigkeiten auch als Journalist tätig. Ich meine, das macht ja auch Sinn, wenn ich eben erzählt habe, dass er für den Feuilleton geschrieben hat. Genau. Seine Bücher erschienen im Inselverlag in Leipzig und er war auch mit dem Verleger Anton Kippenberg befreundet, also die haben sich angefreundet. Und was richtig cool ist, da haben Angelina und ich auch eben schon drüber gesprochen, dass er diese Anregung zur Inselbücherei gegeben hat.
Also falls die Leute nicht wissen, was die Inselbücherei ist, googelt es, weil
ja, es ist wunderschön. Also,
ihr wisst wahrscheinlich, was die Inselbücherei ist, aber ihr wisst nicht,
dass es die Inselbücherei
ist. Ja, nicht so bezeichnet wird. Also das sind diese schönen schmalen Ausgaben
von Inseln. Kennt man bestimmt.
Ja.
1912 wurde das gegründet, die Inselbücherei. Genau, er ist auch viel gereist, also er ist durch mehrere Länder, ich wollte gerade gejetsettet sagen, so, und hat dabei halt auch viele Schriftsteller kennengelernt und hat mit denen dann auch ganz lange Korrespondenzen gehalten und mit denen viele Briefe geschrieben. 1917 wurde er dann vom Militärdienst beurlaubt, später auch komplett entlassen. Und die Zeit hat er dann genutzt, um seine Aufführung vorzubereiten, seiner Tragödie Jeremias. Am Stadttheater in Zürich sollte die gespielt werden. Und dann hat er auch die Gelegenheit direkt genutzt und ist dann nach Zürich gezogen. Er war dann in Schweiz als Korrespondent für die Wiener Neue Fresse. Ups, das war ein guter Versprecher. Vielleicht ein freudscher Versprecher. Also, er war in der Schweiz dann als Korrespondent für die Wiener Neue Freie Presse, das wollte ich sagen, tätig und hat da auch immer wieder seine humanistischen Partei- und machtpolitischen Interessen halt auch in seinen Texten und so dann zeigen
können. Ja, der war ja auch so
können.
für ein quasi EU.
Genau, ja.
Also für so ein gemeinsames, also Europa als eins, aber nicht so, wie es jetzt ist, sondern eher so humanistisch.
Das habe ich auch mir irgendwo aufgeschrieben. Also er wollte ja irgendwie ein geistig
vereintes Europa.
Genau, genau, das war das, was er wollte. Und das hat er halt dann immer auch wieder ausgedrückt in seinen Sachen, die er geschrieben hat. Genau, er hat auch für die deutschsprachige Zeitung Pestalozzi geschrieben. Und hat sich während des Ersten Weltkriegs auch einer Gruppe angeschlossen, die für den Frieden immer gestritten hat, habe ich gelesen. Mhm. Da waren unter anderem auch James Joyce, Annette Kolb, Fritz von Unruh und Hermann Hesse drin. Mhm. Und er ist nach dem Ersten Weltkrieg dann nach Kriegsende wieder nach Österreich zurückgekehrt. Genau, da hat er sich dann in Salzburg, er hat sich während des Kriegs in Salzburg ein kleines, das Paschinger Schlössel gekauft, am Kapuzinerberg, um das dann halt zu bewohnen. 1920 hat er dann geheiratet, Friederike Winternetz, die war vorher auch schon mal verheiratet und hat dann zwei Töchter in die Ehe gebracht. Was bei Stefan Zweig auch wichtig zu sagen ist, er ist vehement gegen den Nationalsozialismus und Revanchismus eingetreten. Und genau, da habe ich es. Warb für die Idee eines geistig geeinten Europas. Genau, das ist das, was wir eben gesagt haben schon. Genau, in der Zeit, also 1927, hat er dann die Sternstunden der Menschheit verfasst. Das ist eins seiner erfolgreichsten Werke, finde ich auch sehr interessant. Ich habe es noch nicht gelesen tatsächlich, aber das sind ja so kleine, also es sind halt so große Schritte in der Geschichte, die er in so Kurzgeschichten verfasst hat, genau.
Ist das in meinem Gesamtausgabending drin?
Ja, ich glaube schon.
Cool.
Genau. 1928 ist er in die Sowjetunion gereist und da kamen dann seine Bücher tatsächlich sogar auch da raus. Und wer dafür gesorgt hat, war Maxim Gorki. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Das ist auch ein ziemlich bekannter Autor.
Ich habe den Namen gelesen, als ich mich auch so ein bisschen und dachte so, wieso habe ich da nicht weitergelesen? Habe mir gedacht, so irgendwie kommt der dir bekannt vor.
Ich weiß gerade tatsächlich nicht, also ich habe irgendwann mal was von dem gelesen in der Uni, aber ich weiß gerade kein Werk von dem, muss ich gerade gestehen.
Wie kannst du?
Schlecht von mir. Ja. Genau. Dann kam es halt zur Machtergreifung Hitlers und Zweig nahm diese Bedrohung von Anfang an sehr, sehr ernst und hat darin auch, ich habe ein Zitat aufgeschrieben, ein Vorspiel zu weitreichenden Eingriffen. Also er hat von vornherein gesagt, dass das noch schlimm enden wird. Er wurde dann, es kam dann am 18. Februar 1934 zur Durchsuchung seines Hauses durch 4 Polizisten. Die haben das dann dadurch gerechtfertigt, dass sie gesagt haben, dass angeblich bei ihm im Haus Waffen des Republikanischen Schutzbundes sein sollten. Und Zweig merkte zwar, dass diese Durchsuchung eigentlich nur pro forma war, aber irgendwie hat ihn das trotzdem sehr mitgenommen und er ist dann auch direkt 2 Tage danach nach London emigriert. Also irgendwie hat er, glaube ich, echt gemerkt, dass da irgendwas
im Busch ist.
Ja, genau. Im Deutschen Reich durften Zweigs Bücher tatsächlich nicht mehr im Imsel Verlag erscheinen, wurden dann durch den Herbert Reichner Verlag Wien verlegt, in dem Zweig auch als literarischer machst du mit Augensgeräusche.
Machst du komische Speiseröhrengeräusche heute. Ich setze mich einfach weg vom Mikro und komme dann immer, wenn ich was sagen wieder möchte.
Genau, also Zweig hat in diesem Verlag auch als literarischer Berater dann, war der dann tätig. 1933 wurde seine Novelle Brennendes Geheimnis verfilmt und kam in die Kinos. Und es wurden weitere Aufführungen dann tatsächlich verboten aufgrund des Titels, weil die halt, weil halt im Hinblick auf den Reichstagsbrand das ziemlich Anlass zum Spott gegeben hat, dann wurde das halt verboten, dass der weiterhin gezeigt wird. Genau, er wurde dann auch tatsächlich auf die Liste der Bücherverbrennungen in Deutschland gesetzt und 1935 wurde er dann auch in die Liste der verbotenen Autoren aufgenommen. Genau, im österreichischen Standesstaat wurde er weiterhin sehr, sehr geschätzt. In Deutschland war er aber dann sehr unerwünscht, also oder galt als unerwünschter Autor oder auch Mensch. Der Verleger des Inselverlags musste sich dann von ihm trennen. Das fand ich auch sehr schlimm, weil das ja dann wahrscheinlich der Freund von ihm war, habe ich mir gedacht, als ich das gelesen habe. Und er konnte dann halt noch aus dem Exil, also er war ja zu der Zeit dann in England, konnte dann noch über den Reichner Verlag weiter veröffentlichen. Nach Anschluss Österreichs an Deutschland wurden dann seine deutschen Schriften in Schweden weiterhin gedruckt. Er blieb international weiterhin auch einer der meistgelesenen Autoren seiner Zeit. Seine Ehe wurde dann 1938 geschieden. Er hatte währenddessen auch schon eine Affäre mit seiner Sekretärin, war das, glaube ich, die er dann 1939 auch tatsächlich direkt geheiratet hat.
Oh, das war Charlotte
Altmann, genau. Die ist ihm nämlich auf diese ganzen Reisen gefolgt. Also die Ehe mit der, Friederike hieß sie, ne? Ja, Friederike. Die waren halt auch schon durch dieses, dass er nach London gereist war, die halt auch getrennt und sowas. Und dann kam die Liaison da noch dazu und dann haben die sich halt scheiden lassen. Der Kontakt zu seiner ersten Frau ist aber nie abgebrochen. Also sie haben bis zum Tod auch noch weiter Korrespondenz gehalten und haben sich wohl auch noch mal öfter gesehen. Genau, und er hat dann tatsächlich zu Beginn des Zweiten Weltkriegs die britische Staatsbürgerschaft angenommen. Hat dann, das fand ich sehr interessant, 1939 ist er dann nach Bath umgezogen. Musste ich direkt an Jane Austen denken. Und hat dann da währenddessen auch die Arbeit an der Biografie zu Balzac angefangen. Und da zu der Zeit kam es dann halt auch zu der Abschiedsrede auf der Trauerfeier Sigmund Freuds, ein sehr enger Freund von ihm. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass er mit vielen Autoren befreundet war. Und Sigmund Freud war halt einer davon.
Einer der Psychoanalyse. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen
wollte. Ich warte jetzt gerade, was kommt denn jetzt?
In meinem Kopf war so Freud und... Ja, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Sigmund Freud hat ja die Psychoanalyse da... Wie heißt er denn?
Er hat sie ja theoretisch, ihm ist es ja.
Ja, ja. Auf jeden Fall spiegelt sich das auch in 1-2 Novellen von Stefan Zweig wieder. Also diese, was er halt durch Freud erfahren hat über die Psychoanalyse und so. Zum Beispiel in der Novelle Amok oder der Amokläufer hatte ich erst vorzulesen, aber irgendwie habe ich dann mich für was anderes entschieden. Ich weiß gar nicht mehr, wieso.
Okay, müssen wir nochmal lesen.
Ja.
Er hat dann England verlassen, aus Angst, die Engländer könnten halt keinen Unterschied zwischen Deutschen und Österreichern, wollte ich gerade sagen, Österreichern machen. Also er hatte halt Angst, dass die den dann auch als Feind ansehen. Und er ist dann 1940 in Brasilien angekommen, nachdem er halt in New York, Argentinien und Paraguay gemacht hat. Ja, wolltest du was? Ach so, ich dachte.
Ich habe nur Wasser getrunken, Cola getrunken. Ein koffeinhaltiges
Erfrischungsgetränk. Wir werden ja nicht dafür bezahlt.
Ja.
So, genau. Sein Vorteil war, er hatte eine permanente Einreiseerlaubnis in Brasilien. Und deswegen konnte er halt da einfach so einreisen ohne Probleme. 1941 wurde dann durch die Nationalsozialisten sein Doktorat aberkannt. Und er hat sich dann tatsächlich 1942 in der Nacht vom 22. auf den 23. Februar selbst ermordet durch eine Überdosis Veronal.
Schlafmittel.
Genau. Und seine Frau hat das auch gemacht. Also die hat sich mit ihm umgebracht und die wurden gefunden von den Hausangestellten. Er soll auf seinem Rücken gelegen haben, mit den Händen vor seiner Brust gefaltet und sie soll an ihn gelehnt gelegen haben. Genau, ja. Und er hat halt im Abschiedsbrief geschrieben, er wäre aus freiem Willen und mit klaren Sinnen aus dem Leben geschieden. Und hat als Grund genannt, warum er das gemacht hat, dass seine geistige Heimat Europa, also die Zerstörung seiner geistigen Heimat Europa ihn total entwurzelt hätten. Und dass er einfach erschöpft war durch die ganzen langen Jahre heimatlosen Wanderns.
Ja. Ja. Ich habe mir aufgeschrieben, Depression.
Ja, und ich meine, das war ja wirklich auch wegen den Nationalsozialisten.
Ja. Ne? Wie schade. Immer traurig, so Suizid. Ja. Ich habe mir noch aufgeschrieben mit Fragezeichen, weil ich das gelesen habe und ich fand das sehr interessant, dass ja gesagt wurde, dass er ein Exhibitionist wäre.
Mhm.
Und das finde ich halt gerade in dem, was ich gleich vorstelle, finde ich das so ein bisschen.
Okay, wenn man das weiß, ja. So. Ja, ich habe das auch gelesen und dann stand ja aber irgendwie da, dass das nicht bewiesen ist und so, genau.
Ja.
Ja. Genau, was halt noch zu seinem Werk allgemein zu sagen ist, es ist eine hohe Dichte an Novellen, also er hat ganz, ganz viele Novellen geschrieben und halt auch historisch basierte Erzählungen, also wie dann zum Beispiel Sternstunden der Menschheit oder halt diese ganzen Biografien, die er geschrieben hat.
Marie Antoinette und so.
Nee, Marias hat er auch über Marie Antoinette. Okay, weil ich war gerade bei Maria Stuart.
Ja, die auch.
Aber ja, okay.
Marie Antoinette auch.
Ich dachte nämlich gerade so. Hä? Ja, und was ich richtig cool finde, da muss ich jetzt noch einen kleinen Fun-Fact sagen, bevor wir in die Werke reingehen. Wes Andersons The Grand Budapest Hotel. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den Film schon mal gesehen hast. Ich finde den ganz toll. In dem Abspann wird gesagt, dass der Film in Teilen durch Zweigs Werk inspiriert ist. Weil Wes Anderson kannte Zweig nicht und hat dann von ihm Ungeduld des Herzens, Die Welt von gestern und 24 Stunden aus dem Leben einer Frau gelesen. Und das soll ihn halt inspiriert haben zu manchen Szenen. Das fand ich richtig cool, weil ich mag den Film auch so.
Ja, da musst du jetzt die Werke lesen und dann vergleichen.
Ja,
und dann
ja.
Okay, so. Bevor wir zu den Werken kommen, erzähle ich ein bisschen was dazu, was genau eine Novelle ist. Du hast das jetzt hier mal so reingeworfen. Wie so.
Ist gut, wenn du das machst.
Ja, also, ja, ich weiß. Haben wir auch so abgesprochen.
Ist gut, dass du dich an unserem Plan hältst.
Ja. Also Novellen sind quasi kürzere epische Texte. Die haben halt so, die haben halt Merkmale, die ich jetzt nenne, ne?
Die haben halt so Merkmale.
Die haben so, ne? Auf jeden Fall sind die länger als Kurzgeschichten, aber kürzer als Romane. Mhm. Wo ich ja jetzt mit Kurz, also wir haben halt viele Kurzgeschichten, wo ich halt sagen würde, ja, dann sind die von der Länge her eher eine Novelle.
Mhm. Ja, also.
Die als Kurzgeschichten inzwischen bezeichnet werden.
Ja, ja, stimmt.
Weißt du, diese Sammelbuch, Sammelbuchs.
Ja, stimmt eigentlich, weil da gibt es ja deswegen, auch ein paar, die so also 60 Seiten sind oder genau, sowas, ja.
Das finde ich dann so ein bisschen, also verschwimmend. Ist auf jeden Fall ein erzählender Text und basiert auf realistischen Ereignissen. Ist nicht gleich wie eine Fabel.
Aha. Also wenn ihr was zu Fabeln wissen wollt, hört euch unsere Folge zu Fabeln an.
Ja, und Novelle kommt vom italienischen Novella und das heißt kleine Neuigkeit.
Das ist ja süß.
Ja, ne? Da dachte ich auch. Dass, der Erzähler hilft einem, die Ich kann meine Notizen gerade nicht lesen.
Das ist auch immer gut.
Die Welt herum zu.
Die Welt um einen herum vielleicht zu verstehen?
Ja, sowas in der Art auf jeden Fall.
Oh, ich glaube, das hat man nicht gehört. Ich habe gerade nicht ins Mikro gesprochen. Ich habe versucht, ihre Notizen.
Herum zu. Ja, die erklärt halt, also der Erzähler erzählt so ein bisschen um die Welt herum. Aber es ist immer geradlinig. Also der erzählt nicht von der Vergangenheit oder Zukunft, sondern gerade von der Gegenwart und es läuft in die Zukunft sozusagen.
Mhm.
Also es ist, wenn der Montag anfängt zu erzählen, erzählt er nicht plötzlich von Samstag, sondern erzählt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag,
Samstag. Okay, aber das finde ich schon interessant, weil wenn wir später zu der Novelle kommen, die ich vorstelle.
Ja, ist es, also man kann.
Schwierig, weil da ist es so, dass er was erzählt und dann in dem Gespräch erzählt der andere von der Vergangenheit.
Ich glaube, das ist, okay. Ist verschwimmend.
Okay.
Also eigentlich, ne?
Ja, okay.
Ist das der Aufbau, dass es geradlinig auf besondere Ereignisse angesetzt ist. Und ich glaube, wenn du dann von der Vergangenheit erzählst, ist
es dann trotzdem ja, weil du ja,
weil
du
in der Situation bist.
Erzählst. Genau. Okay.
Die Novelle erzählt quasi nur das Wichtigste, hat wenige Charaktere.
Mhm.
Beziehungsweise auch, wenn da jetzt der Erzählende von mehreren, wenn der zum Beispiel in einem Restaurant sitzt oder so, nimmst du die anderen nicht so krass wahr. Der sagt dann vielleicht, hier sitzen viele Menschen, aber nicht.
Weil die werden nicht im Detail beschrieben.
Und es gibt Wendepunkte. Mal mehr, mal weniger. Und es gibt halt keine Erzählungen, meistens nur einen Handlungsstrang. So wie wir zum Beispiel, unser Podcast ist quasi eine Novelle, weil wir sitzen hier. Und erzählen nur. Und das ist unser Handlungsstrang. Meist ernste Themen, aber es gibt auch persönliche, fröhliche Themen, die aber persönlich anregen sollen, nachzudenken.
Also es passt alles auf den Podcast hier.
Ja, eben. Deswegen.
Wir sollten uns umbenennen.
Und in Novellen gibt es, das fand ich sehr schön, oft Ding-Symbole. Das ist dann, ist es ein Stilmittel. Und dieses Ding-Symbol stellt die Handlung dar. Zum Beispiel bei Kleider machen Leute.
Mhm.
Da sind die Kleider ein Ding-Symbol. Die stehen nämlich für die, also der hat ja das Sakko an, was dann, wo er dann reicher wirkt, als er ist und so. Und das steht halt für diese Gesellschaft und so. Ja.
Wie ich hier wieder die ganze Zeit, erzähl mir mehr, wow.
Ja, das war's. Das war's zur Novelle.
Ja, und jetzt kannst du ja ein bisschen was zu der Geschichte, die du gelesen hast von Stefan Zweig.
Ja.
War das denn auch eine Novelle, die du gelesen hast eigentlich? Okay, nein, ne?
Also weiß ich gar nicht. Doch, ja. Ja. Es kann auch eine Kurzgeschichte gewesen sein. Nee, es hat auf jeden Fall Merkmale von einer Novelle.
Okay.
Das habe ich jetzt nicht analysiert. Es stand auch nicht in Klammern dahinter oder so. Oder am Ende, dies war eine Novelle.
Nicht so wie bei Fabeln.
Korrekt. Keine Moral am Ende. Ich will hier auf mein Inhaltsverzeichnis. Also ich habe gelesen Die Frau und die Landschaft. Ich muss zugeben, ich habe Die Frau und die Landschaft gelesen, dann habe ich an ein Gemälde von Caspar David Friedrich gedacht und deswegen habe ich gedacht, oh komm, das liest du, weil das fand ich irgendwie interessant.
Ja.
Weil dann hatte ich da so direkt was, so ein Bild im Kopf. Und dann habe ich, wann war das? Heute Morgen, als ich noch so ein bisschen recherchiert habe, habe ich irgendwann gelesen Die Frau und die Leidenschaft. Als Titel. Ich weiß nicht wieso, aber wahrscheinlich, ich komme jetzt zum Inhalt, wahrscheinlich wegen des Inhalts so. Also es geht ich habe auch erst gedacht, dass der Protagonist die Frau wäre, aber es ist ein Mann. Es kann auch irgendwann stellt sich raus, dass es ein Mann ist. Auf jeden Fall ist er da in so einem Dorf, in einem Hotel und es ist unglaublich heiß.
Mhm.
In einem Dorf in Tirol übrigens. Es ist unglaublich heiß, so ein richtig heißer, ekliger Sommer und es hat seit Monaten, Wochen nicht geregnet. Also es ist so richtig alles schwitzig und der liegt da einfach nur im Schatten und erzählt halt von diesem heißen Sommer die ganze Zeit. Und dann ziehen dunkle Wolken auf, also an den Bergen, du siehst so die Dolomiten und dann ziehen so plötzlich, also kommt ein Windstoß und das ist der echt, oh wow, ein Windstoß.
Mhm.
Seit Tagen kein Wind mehr gespürt so. Und dann ziehen so dunkle Wolken auf und dann blitzt es einmal und dann steht plötzlich hinter ihm eine Frau, ein Mädchen, ich betone ein Mädchen. Und die sagt dann kann es nicht endlich mal regnen?
Okay.
Aber nichts anderes. Mhm. Sie steht dann nur so, guckt in die Wolken, wie alle anderen, die dann plötzlich, viele
Verbarrikadieren sich. Barrikadieren. Nein.
Verschließen ihre Fenster und so. Was ist denn los mit uns?
Upsi.
Verschließen ihre Fenster und so. Weil halt ein Gewitter ja aufzieht, scheinbar. Und sie sagt halt, ja, kann es nicht endlich mal regnen, so von wegen so, damit es hier mal. Dann blitzt es und das Mädchen ist weg, dann im nächsten Augenblick. Das klingt ein bisschen nach einer Gruselgeschichte, aber sie ist halt einfach reingegangen.
Achso, okay.
Der merkt es halt nur nicht, weil er den Blitz dann sieht.
Ah, okay.
Und dann verziehen sich die Wolken aber wieder.
Okay.
Ja.
Finde ich schon ein bisschen creepy.
Ja, die Wolken gehen halt, also. Die Wolken sind gekommen quasi in dem Moment, als das Mädchen gekommen rauskam. Ist. So. Aber es gibt keine Magie in Novellen, ne? Übrigens.
Okay.
Das ist hier nichts nichts Magisches, aber es ist so ein bisschen symbolträchtig. Auf jeden Fall geht sie dann wieder rein und er sieht dann diesen Blitz und dann gehen die Wolken aber weg.
Mhm.
Und es hat nicht geregnet, das heißt, es ist immer noch schwül. Dann bleibt er da noch draußen sitzen und irgendwann klingelt halt dieses Hotel zum Essen.
Mhm.
Und sagt, ja, kommt mal alle rein, es gibt Essen. So, scheinbar macht man das so.
Ja, ne?
Ja, und dann geht er halt rein und dann sagt er so, boah, schon kein Bock in diesem lauten Hotel. Und der hätte es gerne eigentlich leise und der Speisesaal ist so überfüllt, bla bla bla. Und dann sitzt er da und isst und dann hört er, wie neben sich so ein Sessel weggezogen wird. Und dann denkt er auch schon wieder, boah, müssen die so laut sein? Dann guckt er da hin und dann ist das halt wieder dieses Mädchen mit dem Vater und der Mutter, wie die da essen. Und er starrt sie halt so an. Und starrt sie so an und denkt so, guck mich mal an, so, hat so eine Verbindung, so versucht sie durch sein Unterbewusstsein quasi, so, dass sie ihn auch dann anstarrt und so. Also,
okay.
Da war ich auch schon so, okay. Und dann guckt er sie halt so an und denkt so, boah, sie ist so schön, sie hat so krass. Genau, dann guckt sie ihn an und er verliert sich vollkommen in ihren Augen. Also ist er vollkommen
hin und weg,
hin und weg, aber so auch auf so eine komische Art, auch schon so ein bisschen krankhaft, finde ich, so wieder.
Okay.
Also, weiß ich nicht, als würde der gerade auch versinken irgendwo und ganz woanders sein und dann guckt sie weg und dann kommt er wieder erst in diesen Speise.
Okay.
So, als wäre so alles um ihn rum. Ich fand das irgendwie so ein bisschen, ich fand den Typen, naja, aber kommt noch mehr, deswegen.
Okay, ja.
Auf jeden Fall geht er dann, glaube ich, erstmal wieder raus kurz, weil es halt so warm ist und jetzt ist es inzwischen dunkel und so und dann hört er was und dann sieht er halt, guckt er sich halt um und dann sieht er halt dieses Mädchen wieder.
Mhm.
Aber sie ist so völlig irgendwie neben der Spur,
scheinbar,
irgendwie ganz komisch und sie starrt ihn dann kurz an und so und er guckt sie an und denkt so, die schlafwandelt halt, scheinbar.
Mhm.
Und dann fühlt er sich halt so zu ihr hingezogen, krankhaft, finde ich, und will so zu ihr und will sie berühren und so Geschichten.
Mhm.
Und dann macht er sich auch ein bisschen Sorgen, weil sie ja schlafwandelt und dann nimmt er sie erst so an die Hand. Ich meine, das Mädel schlafwandelt und der nimmt einfach ihre Hand, hallo. Ja, der nimmt sie dann so an die Hand und dann denkt er so, ja, okay, jetzt kann ich auch ihren Arm nehmen und dann, ja. Und dann merkt er so, wie sie irgendwie so ein bisschen, also der denkt halt, ich muss sie jetzt stützen und irgendwo hintragen.
Okay.
Und dann versucht er sie, also ich kann das nicht so ganz erklären so jetzt, weil das ist eine komische Situation, finde ich. Also der denkt halt irgendwie, die wäre so irgendwie in einer, nee, also ich finde, der versucht die dann so ganz komisch zu wecken, weil er denkt halt, er fühlt sich halt erregt von ihr.
Okay.
Und er denkt halt, der wird die so gern wecken und alles und die ist ja total in ihrem Schlafwandelkram da. Und dann hält er sie so fest und dann schreibt er auch so, sagt er halt so, er verbeißt sich, also er küsst sie auch, ne? Also der kommt dann immer, er verbeißt sich dann mit seinen Zähnen in ihren Lippen und er drückt mit seinen Fingern in ihre Arme, damit sie wach wird und so.
Aua.
Ja, und ich dachte auch so, okay, auf jeden Fall wird sie halt nicht wach und er sieht es halt so als
als Zustimmung.
Ja. Weil sie sagt auch, nämlich, ich meine, sie ist schlafwandelnd, ne?
Mhm.
Also der hat gehofft, dass sie dann die Augen aufmacht, macht sie aber nicht. Sie biegt sich aber schmerzhaft unter ihm und stöhnt unter dieser schmerzhaften Umklammerung und sagt, stammelt dann mehr.
Oh.
Ja, aber...
Aber sie schlafwandelt.
Ja, halt. Eben. Und das sieht er halt dann als, ne?
Als Bestätigung.
Ja, genau. Und dann merkt er, wie ihr eine Träne runterrollt.
Mhm.
Und die fängt er dann, also die leckt er dann quasi ab.
Mhm.
Und so. Und hat halt dann Sex mit ihr.
Okay, voll also schon vorher. Störend.
Ja. Und dann plötzlich hört er so ein Rascheln an der Tür oder am Fenster und so. Und wundert sich so, was ist das? Also, was ist das? Steht dann auf und dann fängt, glaube ich, das Gewitter wieder an.
Okay.
Und dann wird sie halt wach durch diesen Blitz oder den Donner. Ja, und dann ist sie halt so vollkommen verwirrt. Wo bin ich? Was ist los? Wer sind sie? Und rennt dann halt aus dem Zimmer raus. Und rennt dann halt weg. Und er ist halt so, ja, okay, ist halt jetzt so. Und guckt dann raus. Und dann fängt das Gewitter an. Dann fängt der Regen an endlich und so. Voll gut. Und dann sagt er halt so, ja, es war halt nicht nur dieses Mädchen, sondern sie war halt die Natur. Und wie der schwüle Sommer und so. Und
der schwüle Sommer ist jetzt vorbei.
Sie war quasi vorher dieser schwüle Sommer und er hat diesen schwülen Sommer gelöst durch, ja, also so interpretiere ich das, wenn ich das gelesen habe. Wenn das jemand anders interpretiert, gerne mir schreiben, aber
schön, dass du dachtest, du liest so eine harmlose, schöne Geschichte.
Ja, ich
hast
dachte,
an Kaspar David Friedrich gedacht und jetzt liest so eine Geschichte über Vergewaltigung.
Also, wirklich. Es war irgendwie, der hat sie dann halt angeguckt und hat halt gesagt, so, sie war halt quasi die Natur und bla und.
Okay.
Und dann am nächsten Morgen sieht er die, glaube ich, wieder beim Frühstück, aber sie rafft es irgendwie nicht, wer er ist und so. Und ja, ich habe halt kurz dann versucht zu recherchieren dazu und das Einzige, was ich gefunden habe, war eine kurze Inhaltsangabe zu, ja, das sind zwei Menschen, die miteinander schlafen, während sie auf den Regen warten. Und ich dachte so,
okay.
Nein.
Nee.
Dieses Mädchen war nicht anwesend.
Ja, ja, weil sonst hätte sie, also,
die hat
es
ja
ist
auch
ja
nie,
ganz klar, aber sie, dann hätte sie ja auch morgens beim.
Ja, ja, eben. Also
dann
die
wäre
war
sie
ja
halt auch nicht weggerannt.
Nein,
und
die war auch verwirrt
also.
Am Ende und die war auch, also, die ganze, ich musste das auch zweimal lesen. Also den ganzen Abschnitt, das sind ein paar Seiten. Das musste ich einfach nochmal lesen, weil ich erst nicht begriffen habe, ob ich das jetzt wirklich verstanden habe.
Ja.
Also,
krank.
Der
okay.
sagt halt auch, die war erst so ganz warm und alles und dann als das Gewitter losbricht, ist sie halt irgendwie ein bisschen wie tot, weil sie dann so kalt ist und so. Also der denkt halt, also es ist halt quasi so dargestellt, so, sie war von diesem heißen, schwülen Sommer über, also sie war, ne?
Ja, ich verstehe.
Sie war
was
der heiße, schwüle Sommer und wollte endlich
den,
befreit werden und durch diesen Geschlechtsakt.
Und dann hat er auch verstanden, dieses, warum kann es nicht endlich regnen,
genau.
als Aufforderung, ja.
Ja, und das hat er,
dann hat es zum
so,
Regnen gebracht.
Genau.
Du Heilige.
Ja, und ich habe das so gelesen und ich dachte so, ich dachte, also es ist, sein Schreibstil ist mega.
Mhm.
Mega, aber diese Geschichte. Und dann hatte ich diesen Exhibitionismus die ganze Zeit im Kopf, weil er sich da ja vor jungen Mädchen entblößt haben soll. So laut Gerüchten, ist ja nicht bestätigt. Aber ich hatte das halt
ja, okay,
dann im
wenn
Kopf.
Du das dann so,
und dann
so eine
Geschichte gelesen,
liest,
dann,
dann denkst
so,
du auch so, okay, ja, okay.
Ja.
Gut, dass wir nicht die Geschichte als letztes machen, sonst hätten jetzt alle Stefan Zweig als Dingens im Kopf.
Nee, also das, ich muss auch noch was anderes lesen, auf jeden Fall, weil das hat mich jetzt, also die Geschichte war ja auch kurz jetzt, nur 20 Seiten oder so. Aber in den 20 Seiten hat er was rausgehauen, du.
Hey.
Also,
oh Gott.
Ja.
Na gut. Naja. Ja.
Dann,
okay, dann erzähle ich jetzt mal was über die Schachnovelle.
Ich lehne mich mal zurück.
Ja. Ich habe kurz noch was zu allgemein zu dem Werk. Er hat es halt 1941-42 im brasilianischen Exil geschrieben. Es ist sein letztes und zugleich bekanntestes Werk. Die Erstausgabe in deutscher Sprache erschien posthum am 7. Dezember. 1942, in Buenos Aires in limitierter Auflage von 300 Exemplaren. In
das ist
Europa.
Das ist schon teuer. Wenn du so eins jetzt noch irgendwo findest.
Hätte ich gern.
Ja.
In Europa wurde sein Werk dann 1943 im Stockholmer Exilverlag von Gottfried Bermann Fischer verlegt.
Fischer?
Ich glaube, das ist Fischer. mittlerweile sind in Deutschland 1,2 Millionen Exemplare verkauft. Also es ist
1,2 Millionen?
Ja.
Wow.
Ich meine, das wird ja heutzutage auch noch viel. Also ist ja auch
Schullektüre.
Momentan ist ja auch Schullektüre. Finde ich aber auch eine sehr gute Schullektüre. Als ich das jetzt gelesen habe vor kurzem, dachte ich mir so, finde ich auch, also ist irgendwie, also ich finde, Stefan Zweig kann man sehr, sehr gut lesen.
Ja, ich fand auch, also konnte ich gut runterlesen, ohne jetzt so zu denken, so boah, ist das langweilig
genau,
oder boah,
und
ist das
sehr schlecht. Anstrengend oder man versteht, also ich finde, man versteht halt auch gut, worum es gehen soll. Also hoffentlich.
Ja, ja.
Ne? Ja, und ich habe auch irgendwie gelesen, ich habe doch dieses Literaturbuch da, wo wir mal was draus fotografiert haben, da stand auch irgendwie drin, dass Stefan Zweig echt gut ist, wenn man anfangen will mit Weltliteratur, weil man den so einfach lesen kann. Ja, genau. Kurz zum Inhalt von der Schachnovelle. Das Ganze spielt auf einem Passagierdampfer von New York, der von New York nach Buenos Aires fährt. Und der Ich-Erzähler trifft da auf einen, also der Ich-Erzähler weiß, dass auf dem Stampfer der Welt.
Stampfer?
Auf dem Dampfer. Ich wollte erst Schiff sagen und dann wollte ich Dampfer sagen, habe ich Stampfer gesagt. Auf dem Dampfer der Schachweltmeister Mirko Centovic, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, ist. Und der interessiert sich halt voll dafür, findet es total interessant, möchte eigentlich auch gerne mit dem reden, aber der ist sehr eigen. Also der Schachweltmeister ist sehr zurückgezogen und es wird auch kurz erzählt, dass der halb Analphabet war und in der Schule halt, also der war in der Schule total sehr eigen sozusagen und die haben halt gedacht, der wäre einfach komplett dumm, um es mal so zu sagen. Und dann hat sich irgendwann rausgestellt, dass er halt einfach mega gut Schach spielen kann. Und dann hat er sich halt so hochgearbeitet zum Schachweltmeister. Und auf dem Schiff ist auch der wohlhabende Tiefbauingenieur. Und der möchte unbedingt gegen diesen Centovic spielen. Und dieser Centovic lässt sich dann auch drauf ein, natürlich gegen Geld. Und die spielen dann eine Partie und er macht die natürlich alle total fertig. Und dann wird das Spiel durch Dr. B. unterbrochen.
Dr. B., einfach Dr. nur B-Punkt.
Genau, Dr. B-Punkt. Und der steht halt da und sagt irgendwie so, halt, stopp, machen Sie den und den Zug. Und dadurch, der bringt dadurch den Centovic halt total aus dem Konzept, weil der nicht damit rechnet, dass jemand wirklich einen Zug macht, mit dem er nicht gerechnet hat.
Mhm.
So, danach kommt dann ein Gespräch mit dem Ich-Erzähler, ein Gespräch des Ich-Erzählers mit Dr. B., in dem Dr. B. Seine Lebensgeschichte sozusagen erzählt. Und der war Vermögensverwalter des österreichischen Adels und Klerus und der wurde dann tatsächlich von den Nazis verfolgt, als sie dann Österreich besetzt haben und sollte halt sagen, wo dieses ganze Vermögen liegt. Und die haben den dann gefoltert, haben dann in ein Hotelzimmer eingesperrt und haben den sozusagen alles verwehrt. Also der war einfach eingesperrt und der ist dann halt wahnsinnig geworden, dadurch, dass er nichts hatte. Und das war die Folter, die mit dem gemacht haben.
Mhm.
Und irgendwann klaut er dann halt bei einer Gelegenheit, wo der verhört werden soll, klaut er aus der Manteltasche von einem Offizier, ist es glaube ich, da lugt halt so ein Buch raus.
Mhm.
Und der nimmt das halt und ist so voll so, ja, jetzt habe ich endlich was zu lesen. Und das ist halt ein Schachspiel. Wie nennt man das? Schachspielführer? Nein. So ein
Reiseführer für Schachspiele.
So, wo die ganzen, also so Schachanleitungen, wo ganz viele berühmte Spiele drinstehen und wie die Züge. Und das ist das Einzige, was er halt dann hat. Und dann fängt er halt an, die ganze Zeit darin zu lesen, die ganzen Dinge in seinem Kopf durchzugehen. Und das geht dann so weit, dass er irgendwann in seinem Kopf gegen sich selber spielt.
Mm. Oh Gott.
Und das führt dann dazu, dass er eine Persönlichkeitsspaltung bekommt.
Mm.
Genau, und er nennt das Ganze dann auch eine Schachvergiftung. Ja, ist ein bisschen, aber bringt es halt irgendwie voll auf den Punkt. Und er greift dann irgendwann auch den Zellenwächter an, schlägt das Fenster ein und hat sich dadurch dann an der Hand verletzt und kommt dann halt deswegen ins Krankenhaus. Und der Arzt, der diagnostiziert dann eine Unzurechnungsfähigkeit. Mhm. Also eigentlich macht er das halt auch, um ihn zu schützen, damit er nicht wieder zurück in die Zelle muss. Und Genau, er erzählt dann halt auch dem Herrn, dass er eigentlich vorher nur irgendwie im Gymnasium Schach gespielt hat und seitdem auch nie eine richtige Partie Schach gespielt hat. Und die wollen halt die ganze Zeit, dass er dann gegen den Schachweltmeister spielt. Und er sagt halt eigentlich so, ja, nein, ich möchte das nicht, weil ich Angst davor habe, was dann passiert. Und er macht dann auch aus, ja, eine Partie und danach muss ich aufhören sozusagen, um halt zu gucken, wohin das führt. Und dann kommt es am Ende der Novelle auch dazu, dass die gegeneinander spielen. Mhm. Und in der ersten Partie ist alles eigentlich noch einigermaßen gut. Mhm. Aber in der zweiten Partie, also er lässt sich dann, also irgendwann sagt der Schachweltmeister dann so, ja, lass uns noch eine zweite Partie spielen. Und er lässt sich halt drauf ein. Und auch der Ich-Erzähler will ihn die ganze Zeit halt sagen so, nein, sie haben gesagt nein und so. Aber er macht es dann halt. Und dann passieren wieder diese ganzen Dinge, die auch vorher bei ihm passiert sind. Also er verfällt wirklich wieder in diesen Wahn und sowas. Genau, und es ist halt echt irgendwie richtig gut gemacht. Ich fand es richtig gut geschrieben und ich fand auch die Idee halt irgendwie sehr, sehr gut, dass das in dieser Folter, dass diese Kombination aus der Folter und diesem wirklichen Nichts, dazu passt auch unser Endzitat richtig gut, dass das echt dann dazu diesem vollkommenen Wahnsinn gekommen ist. Und was ich auch interessant fand, Zweig soll kaum Ahnung von Schach gehabt haben. Was ich richtig interessant finde, weil es wirkt einfach so nicht. Man denkt halt schon so, okay, der muss halt schon wissen,
wie man Schach spielt. Wahrscheinlich hatte der einen Reiseführer für Schach da liegen.
Wahrscheinlich, ja. Und ich wollte noch kurz zum Film kommen. Der ist ja jetzt vor kurzem in die Kinos gekommen. Kann ich nur empfehlen. Aber ich empfehle jedem, geht einfach 10 Minuten vor Ende aus diesem Film raus, weil das Ende... Ich verstehe es nicht.
Haben sie es schon wieder verkackt?
Ja, das ist wie damals bei der Falcolini. Das Ende, Falcolini, Leute, alle, wenn ihr den noch guckt, letzten 5 Minuten, spart euch die. Und bei dem Film ist es auch so, ich dachte mir echt so, boah, nee, komm. Nein, warum?
Haben die wieder irgendwo...
Das war einfach wieder so, also die hätten einen Punkt gehabt, da finde ich, hätte es enden können, dann wäre alles gut gewesen. Und dann kam noch so... dieses, wir müssen jetzt noch betonen, dass er verrückt geworden ist. Oh, so total klischeehaft und total, nee, es war einfach too much. Die gehen halt es war vom, too much. Die gehen es vom war too much, ja.
Menschen dann aus, ne?
Und was ich aber echt hervorheben muss, ich fand den Schauspieler, der den Dr. B gespielt hat, einfach großartig. Ich kannte den auch schon von einer Folge von Chirachs Schuld, glaube ich, ist das. Mhm. Da fand ich ihn damals schon richtig gut und der hat das echt sehr, sehr gut gespielt.
Ist der Film noch im Kino?
Ich habe den tatsächlich in Bochum gab es eine Sondervorstellung. Ich weiß nicht, ob der hier noch läuft.
Ich glaube nicht. Wir hatten überlegt, ins Kino zu gehen und ich habe geguckt und ich glaube, wann war das denn?
Das ist noch nicht so lange her, 2-3 Wochen.
Vielleicht wird er hier nicht gespielt.
Aber ich muss auch sagen, der Film war schon sehr anders. Also ich habe erst den Film gesehen und dann das Buch gelesen und es gab schon viele Unterschiede. Also allein...
Ist aufs Ende schlechte Unterschiede oder...
Es war halt einfach ein bisschen noch was dazu gedichtet. Mhm. Also zum Beispiel, allein die Chronologie ist eine ganz andere. Also weil es halt wirklich immer springt zwischen den Zeiten. Also es ist mal auf dem Schiff, dann mal vor dem, bevor er festgenommen wurde, dann wieder im Hotel. Ich meine, im Film macht das ja auch Sinn, das so immer verschieden zu machen, damit das unterstrichen wird. Was ich aber auch... sehr interessant fand, zum Beispiel, wie er an das Buch kommt, ist komplett anders. Also, weil in der Novelle nimmt er es ja aus der Manteltasche und in dem Film war es so, da sind die gerade am Aussortieren, welche Bücher verbrannt werden sollen. Aber ich meine, vielleicht war das auch so eine, ja, so an Zweig, genau. Ja. Und dann nimmt er sich das halt von einem Wagen, weil sich gerade jemand aus dem Fenster stürzt und alle kurz abgelenkt sind. Okay. Und er, ne, nimmt sich das dann. Ich meine, vielleicht sollte das auch wirklich so eine...
Ich glaube, das ist wahrscheinlich dann für Stefan Zweig, genau. Vielleicht auch der aus dem Fenster stürzt, selbstmordmäßig.
Vielleicht, ja. Jetzt, wo du es, habe ich auch gerade. Ja, und zum Beispiel gab es halt dann auch noch mal andere, also die Folter wurde noch mal anders dargestellt, dadurch, dass zum Beispiel auch irgendwann ein ehemaliger Freund von ihm, der saß vor ihm und es wurde gedroht, dass er erschossen wird, wenn er jetzt nicht sagt, wo die Sachen sind und auch dieses Ende. Auf jeden Fall ist es auch ganz anders, wie er aus dem Ganzen rauskommt. Mhm. Weil in der Novelle ist es ja wirklich, weil der Doktor sagt, okay, Unzurechnungsfähigkeit. Und im Film ist es wirklich so, dass der, der ihn foltert oder der halt die ganze Zeit diese Kombination für diese Bankdingens haben möchte, der gibt irgendwann auf, weil er verstanden hat, dass er sich nicht mehr dran erinnert und so. Also es ist schon, es waren schon einige Sachen sehr anders.
Okay.
Und auch der hatte zum Beispiel, der hieß dann nicht nur Dr. B, der hatte da auch einen Namen und sowas. Also es waren schon, so wenn man es komplett vergleicht, schon andere Sachen, aber der Film fand ich trotzdem sehr, sehr gut gemacht. Es waren halt Kleinigkeiten, wo ich mir dachte, okay.
Hätte man weglassen können, ja, oder?
Das Ende, also das.
Das, ich finde es aber schlimm, wenn ein Ende. Ich hasse
es. Ich hasse das ja auch. Und also, ich bin ja echt, also wirklich, das Ding war, es wäre nicht mal ein schlimmes Ende gewesen. Mhm. Also klar, er war verrückt und alles, das ist ja schlimm genug.
Ja.
Aber es war so ein, er ist dann in die Freiheit und ich finde, da hätten die halt den Punkt setzen können. Und dann kam halt nochmal dieses, das war einfach zu, für mich zu trivial. Ja, passt das? Ich weiß es nicht. Doch, das war zu trivial irgendwie. Also wirklich, wenn ihr den Film anguckt, wirklich die letzten 10 Minuten müssen nicht sein.
Nehmt euer Popcorn und geht einfach.
Ja.
Das sollte Statement genug sein.
Ja. Ja. Ah, ich glaube, habe ich jetzt alles gesagt, was ich erwähnen wollte? Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon, ja. Aber das ist wirklich, ich kann die Novelle nur empfehlen. Ist auch sehr, ist auch nicht so lang.
Ich habe gerade mal geguckt, ich habe ja hier.
Ja, ich glaube 60 Seiten, um die 60 Seiten ist die lang.
Dann ist es auf meinem E-Reader doppelt so lang.
Echt? Oh.
Ja, das ist immer eine Seite in 2 Seiten.
Ja, okay.
Ich meine, guck mal, wie klein das ist.
Ja, okay. Aber kann man echt, ich finde Stefan Zweig, ich hatte vorher noch nie was von ihm gelesen und ich bin jetzt echt irgendwie so ein bisschen angefixt.
Gut, dass wir beide die Gesamtausgaben haben.
Mhm.
Gesammelte Werke. Nicht gesamte Werke, gesammelte Werke.
Ja. Okay.
Ja, das war es dann mit
Stefan Zweig.
Der Folge heute wollte ich eigentlich sagen, auch mit Stefan Zweig. Und von mir ist es ein Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Bekanntlich erzeugt kein Ding auf Erden einen solchen Druck auf die menschliche Seele wie das Nichts.